온다.
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 스티멘 아웃 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Einen wunderschönen sonnigen Sommertag euch allen und herzlich willkommen zum aktuellen Onda-Info. Diesmal gibt es wirklich, wirklich aktuelle Sachen. Was haben wir denn heute?
Ja, wir fangen an mit einer kleinen Nachricht und dann geht es direkt weiter über die aktuelle Situation des Gefangenen David aus Uruguay, Montevideo.
Anschließend, ich weiß nicht, ob anschließend, aber es gibt auf jeden Fall noch einen ganz brandaktuellen Beitrag aus Paraguay über den Putsch gegen den gewählten Präsidenten Lugo. War das alles nun legal oder nicht?
Und zum Abschluss haben wir von unserem Korrespondenten zwischen Mexiko und Costa Rica
ein Überraschungsei aus Mexiko.
Genau, viel Spaß beim Zuhören.
Das andere Rio plus 20. La Cumbre de los Pueblos.
Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental.
Soziale Organisationen, Gruppen und Bewegungen trafen sich letzte Woche in Rio de Janeiro, Brasilien, zum Cumbre de los Pueblos. Der Cumbre de los Pueblos ist der Alternativgipfel und die soziale Antwort auf die Konferenz der Vereinten Nationen über nachhaltige Entwicklung, auch als Rio plus 20 bekannt. Aus der Abschlusserklärung des Gipfels. Die multilateralen Finanzinstitutionen, die Einrichtungen im Dienste des Finanzsystems wie G8, G20, zusammen mit der Abhängigkeit der Vereinten Nationen und der Mehrheit der Regierungen von Konzerninteressen, führen dazu, dass die Verantwortung für die Zukunft der Menschheit und des Planeten nicht wahrgenommen wird. Die Interessen von Unternehmen und Konzernen wurden bei der offiziellen Konferenz in den Vordergrund gerückt. Die Abschlusserklärungen des Cumbre de los Pueblos warnt davor, dass sich die globale Krise verschärft und sich so die transnationalen Konzerne zunehmend gegen die Rechte der Menschen, die Demokratie und die Natur stellen. So werden zum Beispiel Gemeingüter kommerzialisiert, um Wirtschafts- und Finanzsysteme zu retten. Die hochindustrialisierten Länder sollten viel mehr Selbstverantwortung für ihre ökologischen Schulden übernehmen, so die sozialen Organisationen in Rio de Janeiro. Sie warnten ebenfalls vor falschen Lösungen, wie zum Beispiel die grüne Wirtschaft, die das kapitalistische System nicht in Frage stellen. Mit dem Motto »Soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz« sprach sich der Cumbre de los Pueblos für die Verteidigung und Demokratisierung der Gemeingüter und gegen die Kommerzialisierung des Lebens aus. Insgesamt müsse die Entwicklung hingehen zu einem neuen Paradigma von Produktion, Verteilung und Verbrauch.
En el marco de la campaña por la liberación de David.
Tocan a uno, tocamos todos.
Viernes 29 de junio.
Ningún preso por luchar. Libertad ya para David Lamarté.
¡No a las cárceles del Estado asesino!
Hier informiert unser befreundetes Radio, Radio Resistencia FM aus Montevideo, über ein Soli-Konzert für die Gefangenen David und Héctor. Jenseits der solidarischen AnarchistInnen und der radikalen GewerkschafterInnen organisieren sich nun auch weitere AkteurInnen der Zivilgesellschaft für die Freiheit der sozialen Aktivisten. Selbst die Mauern Montevideos schreien nach der Freilassung und der Entkriminalisierung von politischer Aktion. David ist seit Anfang Mai im Gefängnis, weil er 4 Autoreifen zerstochen hat. Héctor steht deswegen unter Hausarrest. Doch wie kam es überhaupt so weit? Nico, Crewmitglied des freien Radios La Corsaria in Uruguay, informiert uns im folgenden Interview.
Bueno, la situación es bastante clara, ¿no? En el marco del Día de los Trabajadores, el 1. de mayo, en un acto clasista.
Die Situation ist ziemlich klar. Im Rahmen des Tages der Arbeit am 1. Mai gab es eine Kundgebung der Arbeiterklasse, die von verschiedenen Gewerkschaften organisiert wurde. Auf dieser Kundgebung näherten sich Taxis an.
Es war eine Form der Provokation, an einem Streiktag mit dem Taxi vorbeizufahren. Und als eines vorbeifuhr, haben sich einige Genossen in den Weg gestellt, um es an der Weiterfahrt zu hindern. In diesem Moment kam David Lamarté, ein Arbeiter der Taxigewerkschaft, dazu. Man muss wissen, dass es langanhaltende Feindseligkeiten seitens der Unternehmer gibt, die Personen bezahlen, um den Streik zu brechen. Einige von ihnen werden vom Vorsitzenden des Unternehmerverbands Oscar Dorado bezahlt, um Gewalt gegen die Gewerkschafter auszuüben. Angesichts dessen entschloss sich dieser Genosse, die Reifen des Taxis zu zerstechen, damit es am 1. Mai nicht weiterfahren kann. Der Richter entschied sich, David für die Beschädigung von Privatbesitz anzuklagen. Das Problematische an diesem Fall ist, dass die Massenmedien zusammen mit den Unternehmern beschlossen, eine Hexenjagd zu eröffnen und der Bevölkerung falsche Informationen zu vermitteln. Sie fügten der Nachricht hinzu, dass David Lamarté, den wir Perro nennen, die Taxifahrerin geschlagen hätte. Diese Lüge schockierte die Bevölkerung. Es kostete sehr viel Zeit, die Leute dazu zu bewegen, sich genauer zu informieren, damit sie glauben, dass die Nachricht falsch war.
In einem älteren Interview aus dem Knast La Tablada erklärt der politische Aktivist David:
Yo lo único que quiero hacer es, yo no estoy preso por ningún hecho puntual, la señora que dice que le agredieron en el taxi, ella misma declara que nadie le agredió a ella, o sea, no.
Das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich für nichts Konkretes eingesperrt bin. Die Taxifahrerin hat erklärt, dass sie nicht angegriffen wurde. Es gibt also keinen Fall von Körperverletzung gegen eine Arbeiterin oder einen Arbeiter. Was sie im Fernsehen gesagt hat, war, dass ihr niemand wehgetan oder sie geschlagen hat, aber dass ihre Autoreifen zerstochen wurden. Diese Tatsache kann man interpretieren, wie man möchte. Es ist eine Form des Denkens eines bestimmten Sektors, der konsequent danach handelt, wie er denkt. Das sind Praktiken, die seit über 100 Jahren im Klassenkampf vorkommen. Man wird nicht wegen einer bestimmten Tat eingesperrt, sondern weil man Anarchist ist. Menschen geben ihr Leben, um das Wohl aller zu erreichen. In einer emanzipierten Welt zu leben, ohne Ausbeutung und Armut, ohne soziale Klassen und dem gebührt Respekt, den die Arbeiter am 1. Mai demonstrieren. Im Knast geht es David den Umständen entsprechend gut. Er weiß nach 50 Tagen Knast allerdings immer noch nicht, wann seine Verhandlung stattfinden und wo sein Strafmaß liegen wird. Bei Beschädigung von Privatbesitz können zwischen 2 Monaten und 3 Jahren Gefängnis verhängt werden. Aktuell konnten wir David nicht im Knast anrufen, weil er eine einmonatige Kontaktsperre bekommen hat. Nico erzählt warum.
Er ist ein Typ, der sehr viel unterwegs ist, sehr solidarisch ist. Wenn er sieht, dass ein Polizist einen Mitgefangenen schlägt, geht er dazwischen. Und das hat im Gefängnis einen hohen Preis. Jetzt hat er 1 Monat Kontaktsperre, weil er sich mit einem Compañero solidarisiert hat. Das ist natürlich eine Scheißsituation für ihn, vor allem wenn man bedenkt, dass er einen 6 Monate alten Sohn hat.
Seit einigen Tagen gibt es eine weitere Anklage gegen den Compañero Héctor. Dazu Nico.
Sie haben einen weiteren Taxifahrer von der Arbeit abgeholt, aber sie haben ihn nicht in den Knast gesteckt, sondern unter Hausarrest gestellt. Er war auch am 1. Mai dabei und hat für die gleiche Aktion 2 Monate Hausarrest bekommen und wurde nicht in den Knast gesteckt. Es ist natürlich trotzdem ein Problem, dass er angeklagt ist.
Wie sieht es mit der Unterstützung aus? Wie wird David unterstützt? Er selber und Nico berichten. Wenn ich eine Liste erstellen würde, wer mich alles unterstützt, wäre diese sehr lang. Die Taxigewerkschaft ist in konstantem Kontakt mit mir. Meine Familie ist auch für mich da. Ich sorge für einen Teil des Einkommens in meiner Familie. Darum kümmert sich jetzt die Gewerkschaft. Die Genossen schicken mir Pakete und sind ständig präsent, kommen mich besuchen und auch Compañeros von anderen Seiten sind für mich da. Auch andere Gewerkschaften haben Stellung für mich bezogen. Aber es gibt auch einige, die das nicht gemacht haben. Das bekümmert mich. Denn in so einem Fall wäre mir die politische Einstellung nicht so wichtig, weil es schlussendlich ein unterdrückter Genosse ist, ein Bruder derselben Klasse.
Que fuera reprimido, no podía conseguir un hermano de clase.
Yo creo que sobre todo tratando de comunicarse con el compañero.
Ich glaube, was ihm am besten tut, ist zu wissen, dass man sich mit ihm solidarisiert, weil er sich genauso verhält. Solidarität zwischen allen Genossinnen und Genossen auf der ganzen Welt, die in einer ähnlichen Situation sind. Brüderlichkeit zu spüren, fernab von den traurigen Grenzen, dem System, das die Leute spaltet, damit die immer gleichen an der Macht bleiben. Denn wir Anarchisten fühlen, dass es kein Vaterland gibt.
Los anarquistas de alguna forma sentimos que no hay patria.
Mehr Informationen unter http://libertadadavidnot.blogspot.de und zum Mitschreiben nochmal auf unserer Homepage www.npla.de/onda.
In Paraguay ist der 2008 gewählte Präsident Fernando Lugo vom Parlament und vom Senat am vergangenen 22. Juni quasi über Nacht seines Amtes enthoben worden. Die paraguayische Verfassung sieht zwar durchaus die Möglichkeit der Amtsenthebung mit der Begründung einer schlechten Amtsführung vor, die Vorgeschichte und die Umstände der Absetzung Lugos riechen jedoch nach Putsch. Die Positionen der meisten südamerikanischen Regierungen sind eindeutig, auch wenn die Präsidentinnen und Präsidenten Argentiniens, Venezuelas und Ecuadors, Cristina Fernández, Hugo Chávez und Rafael Correa, zunächst das böse Wort noch nicht in den Mund nehmen mochten. Das ist definitiv ein Angriff auf die Institutionen Paraguays. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Wir erleben die Wiederkehr von Situationen, die wir in Südamerika und der Region absolut überwunden geglaubt hatten. Der Staat Venezuela erkennt diese illegale und illegitime Regierung nicht an, die in Asunción installiert wurde. Jetzt warten wir die Reaktionen in diesen Stunden und in den nächsten Tagen ab. Aber das, was passiert ist, wird von uns verurteilt. Es ist eine Farce, es ist eine Blamage für ganz Amerika. Aber das überrascht uns nicht, so sind sie, die Bourgeoisien auf diesem Kontinent.
No nos extrañe, así son las burguesías.
Das, was in Paraguay passiert, das sagen wir in aller Klarheit, ist vollkommen illegitim. Was wir tun können, ist diese neue Regierung nicht anzuerkennen. Uruguays Präsident José Mujica bedauerte die Absetzung Lugos ebenso wie sein kolumbianischer Amtskollege Juan Manuel Santos, der zusätzlich in Richtung des paraguayischen Kongresses die deutliche Mahnung aussprach, dass an und für sich legale politische Prozesse nicht benutzt werden dürften, um Macht zu missbrauchen. Deutlicher wurde Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff, die mit einem Ausschluss Paraguays aus der südamerikanischen Staatengemeinschaft UNASUR und der Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur drohte. Offizieller Anlass für die Expressabsetzung Lugos durch den Kongress war die gewaltsame Räumung eines von Bauern besetzten Landstückes in Curuguaty im Osten Paraguays am 15. Juni. Die Zusammenstöße endeten mit Dutzenden getöteten und verletzten Bauern und Polizisten. Das besetzte Land wird von Blas Enriquelme beansprucht, einem der politisch und wirtschaftlich einflussreichsten Menschen des Landes. Der 87-jährige Riquelme ist langjähriger Funktionär und Senator der rechtskonservativen Colorado-Partei, die von weiten Teilen des Militärs und Großgrundbesitzern unterstützt wird und die Paraguay von 1946 bis 2008 ununterbrochen regierte und die auch die Militärdiktatur Alfredo Stroessners von 1954 bis 1989 stützte. Hintergrund der Auseinandersetzungen in Curuguaty sind die Landkonflikte, die in Paraguay eine lange Geschichte haben, wie der Journalist Carlos González vom Nationalen Radio Paraguays erläutert.
Ese hecho no es un algo nuevo, digamos. Eso data ya de periodos anteriores al presidente Lugo y de su gobierno, porque son reivindicaciones campesinas que hacen a esa lucha por la tenencia, ¿no?
Was dort passiert ist, ist so neu nicht. Die Landkonflikte begannen weit vor der Amtszeit Fernando Lugos. Es geht um Forderungen von Kleinbauern um Zugang zu Land. Blas Enriquelme ist im Zuge der Besetzung des Landes, das von ihm beansprucht wird, vor Gericht gezogen und die Justiz hat in seinem Sinne entschieden. Durch diesen Räumungsbefehl kam es zur Konfrontation mit den Bauern.
Pero ahí hay un detalle también importante que la Comisión Verdad y Justicia, que es una entidad creada por ley de la Nación.
Aber es gibt dabei ein wichtiges Detail. Die Kommission für Wahrheit und Gerechtigkeit in Paraguay, die eine staatlich legitimierte Instanz ist, hatte den Fall untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass das umstrittene Land dem Staat gehört. Folglich hatte Herr Riquelme kein Recht, sich das Stück Land einzuverleiben. Die ganze Geschichte der Zusammenstöße mit der Polizei, mit den Toten und die ganze Vorgeschichte ist bislang nicht untersucht worden. Und es besteht die Gefahr, dass dies jetzt, wo der Fall mit der Amtsenthebung Lugos auf einer viel höheren Ebene verhandelt wird, diese Vorkommnisse gar nicht mehr geklärt werden.
Lugo y tal vez ese hecho que tendría que estar siendo investigado en este momento tal vez, quién sabe, ya no se va, el desenlace va a ser ya incierto.
In Paraguay besitzen 2% der Bevölkerung rund 80% des Landes in einem traditionellen Agrarland. Die Konflikte zwischen Großgrundbesitzern, die vor allem mit Sojaexporten und Viehwirtschaft Vermögen verdienen, und dem Heer der landlosen Bauern waren ein Grund für den Wahlsieg Fernando Lugos vor gut 4 Jahren. Angesichts der großen Mehrheit traditioneller oligarchischer Parteien im Parlament sind die Ergebnisse der Regierung in der Landfrage dürftig, die Enttäuschungen der Kleinbauern groß. Die Landbesetzungen sind daher auch ein politisches Druckmittel auf die Regierung. Doch obwohl in der Landfrage kaum etwas passiert ist, haben die Gegner Lugos im Parlament, allen voran die Colorado-Partei, aber auch die Liberalen, die bei den letzten Wahlen noch Fernando Lugo unterstützt hatten, nichts unversucht gelassen, um die Regierung Lugo loszuwerden, sagt Ricardo Rodas, Studentensprecher an der Nationalen Universität in Asunción.
Es parece que los sectores de derecha, desde que comenzó el gobierno de Fernando Lugo, han intentado hacer un golpe de Estado, y bueno, ahora es el momento en que los están por concretar, ¿verdad?
Die Rechte in Paraguay hat seit dem Amtsantritt Lugos alles versucht, einen Staatsstreich herbeizuführen, und jetzt sind sie dabei, ihre Pläne zu konkretisieren. Die Regierung Lugo hat auf sozialem Gebiet einiges getan, obwohl sie fast den gesamten Kongress gegen sich hatte. In den Bereichen Gesundheit und Wohnen, sie hat Volksküchen eingerichtet und sie hat Zuwendungen an Familien mit geringen Einkommen eingeführt. Wir fordern, dass dieser Prozess fortgeführt werden muss. Und deswegen können wir als Studenten und als paraguayische Bevölkerung nicht erlauben, dass dieser Prozess erstickt wird von Sektoren, die wieder zurück in die dunklen Jahre wollen. Und deswegen wehren wir uns entschieden gegen diesen Staatsstreich. Bereits im Jahr 2004 waren die umstrittenen 2000 Hektar Land als von nationalem Interesse erklärt und zur Verteilung im Rahmen einer Landreform bestimmt worden. Das Gericht, das dem Großgrundbesitzer Riquelme das Land vor der gewaltsamen Räumung zusprach, setzte sich also über geltendes Recht hinweg. Auch die Räumung selbst wirft Fragen auf. Maria Cristina Villalba, Gouverneurin des zuständigen Departements Canin de Yu, beklagt, dass das Innenministerium über ihren Kopf hinweg und trotz mehrfacher Aufrufe zu Verhandlungen die Räumung befohlen habe. Nicolás Barreto Jara, Mitglied des Movimiento Patriótico Popular, das Lugo im Wahlkampf ebenfalls unterstützt hatte, vermutet daher, dass dieser Staatsstreich möglicherweise von längerer Hand vorbereitet wurde.
Un repudio enérgico al intento de un golpe institucional en el Paraguay.
Wir wehren uns energisch gegen diesen Versuch eines Staatsstreichs in Paraguay. Wir wissen, dass zwischen diesem Putsch und der Ermordung der Bauern in Curuguatí ein Zusammenhang besteht. Bauern, die Land besetzt haben, das sich Blas Ene Riquelme illegal angeeignet hat. Und jetzt organisieren die Abgeordneten und Senatoren dieses unwürdige Spiel, einen politischen Prozess gegen die institutionelle Regierung, die versucht, die Demokratie zu vertiefen. Fernando Lugo selbst hatte zwar das Recht des Kongresses respektiert, gegen den Präsidenten ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten, gleichzeitig aber gegen die Form seiner Amtsenthebung protestiert, da ihm keine Zeit für die Vorbereitung seiner Verteidigung eingeräumt wurde. Zugleich warf er dem Kongress eine Missachtung des Wählerwillens vor. Der abgesetzte Präsident setzt derweil Hoffnungen auf die Reaktion der Staatengemeinschaft, vor allem aber auf den Widerstand in Paraguay selbst.
La comunidad internacional, especialmente la región, ha entendido perfectamente. Yo creo que a nadie se ha escondido que esto ha sido un golpe parlamentario.
Die internationale Gemeinschaft und vor allem die Region hat perfekt verstanden, was hier passiert ist. Niemanden ist entgangen, dass es hier einen parlamentarischen Staatsstreich gab, unter Ausschöpfung der juristischen Möglichkeiten, aber in der Reaktion völlig übertrieben. Der Kongress hat eine Entscheidung forciert, ohne die nötigen Argumente gehört zu haben. Jetzt ist es sehr wichtig, was die lateinamerikanischen Staatschefs dazu sagen. Und ich glaube, wenn die Demonstrationen sowohl in der Hauptstadt wie auf dem Land sich zu einer Demonstration der Mehrheit entwickeln, dann könnte es sein, dass das Parlament seine Haltung noch einmal überdenkt. Das ist zwar sehr schwierig, aber in der Politik ist ja bekanntlich alles möglich, wenn der Wille besteht. Ich habe durchaus Hoffnungen. Es fehlen 9 Monate bis zu den Wahlen. Und ich glaube, aus dem, was in den letzten Tagen geschehen ist, hat die paraguayische Zivilgesellschaft eine Lektion gelernt. Am Sonntag, den 24. Juni, erklärte Lugo einerseits seinen bisherigen Vize Federico Franco als neuen Präsidenten nicht anzuerkennen und bestätigte ferner, dass er auf dem nächsten Treffen der Wirtschaftsgemeinschaft Mercosur am kommenden Donnerstag und Freitag im argentinischen Mendoza teilnehmen wird. Hier und auf einer kurzfristig für die nächsten Tage geplanten Sondersitzung der Staatschefs der UNASUR wird sich zeigen, wie sich die südamerikanischen Staaten zum Sturz Lugos verhalten und ob Sanktionen gegen Paraguay beschlossen werden. Bei den Wahlen in Mexiko am 1. Juli droht eine Rückkehr der Partei der institutionalisierten Revolution, PRI, an die Macht. Die Bewegung Ich bin der 132. entstand als Protest gegen ein Bündnis der mächtigen mexikanischen Medien, um Enrique Peña Nieto, dem Kandidaten der PRI, den Weg zur Präsidentschaft zu ebnen. Als ihre Geburtsstunde gilt der Protest von 131 Studenten gegen Peña Nieto am 11. Mai an der privaten Universität Iberoamericana in Mexiko-Stadt. Von da an gab es Mobilisierungen von Universitäten im ganzen Land. Um mehr über diese Bewegung zu erfahren, sprechen wir mit Josué Lugo, einem Mitglied der Fakultät für Sozial- und Politikwissenschaften an der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, UNAM. Josué Lugo, wie kam es zur Gründung der Bewegung Yo Soy 132, ich bin der 132., was bedeutet der Name und was ist euer Anliegen?
Se origina en la Universidad Iberoamericana, es una universidad privada aquí de México. Fue Peña Nieto el candidato priista a la presidencia a presentarse allá, no le fue nada bien, hubo bastantes reclamos.
Die Bewegung nahm ihren Anfang während einer Veranstaltung an der privaten Universität Iberoamericana in Mexiko-Stadt, auf der der Kandidat der PRI, Enrique Peña Nieto, mit Studenten diskutieren sollte. Dort lief es nicht sehr gut für ihn. Es gab massiven Protest gegen die Rolle Peña Nietos im Fall von Atenco zum Beispiel. Gegen eine PRI, die Mexiko für viele Jahrzehnte regiert hatte, eine korrupte Herrschaft, die die perfekte Diktatur genannt wird. Peña Nieto sagte hinterher, dass ihn diese Proteste nicht kümmerten. Es seien ja nicht einmal 132 Demonstranten da gewesen. So entstand die Bewegung Ich bin der 132., die mittlerweile Tausende von Mitgliedern hat und die Studenten aus vielen Universitäten des Landes, aber auch Arbeiter und Künstler umfasst. Es ist eine horizontale, pazifistische Bewegung, die versucht, den Unmut über die Kandidatur Peña Nietos zu artikulieren. Über einen Kandidaten, der von den Massenmedien des Landes, vor allem vom Fernsehnetzwerk Televisa, gepusht wird. Wir sind strikt dagegen, dass das Fernsehen einen Kandidaten durchdrücken will, und sehr dafür, dass die Medien die Realität abbilden. Wer sind die Kandidaten? Was sind ihre Programme? Und wenn die Menschen für Peña Nieto stimmen wollen, dann soll es zumindest eine informierte Entscheidung sein und nicht eine, die der Fernsehpropaganda entstammt. Die drei Hauptlinien der Bewegung sind also Demokratisierung der Medien, wir sind antiparteilich und gegen Peña Nieto.
Pues dentro de las tres líneas discursivas se entiende eso, porque una es democratización de medios, antipartidista y anti Peña Nieto.
Für diejenigen, die sich nicht mehr an den Fall Atenco erinnern, erklärst du noch mal kurz, worum es in Atenco ging und was die Rolle Peña Nietos dabei war in seiner Zeit als Gouverneur des Bundesstaates Mexiko.
Sí, el Estado de México es uno de los estados más representativos de nuestro país. Está muy cerca de la capital, o sea, del Distrito Federal. Y el caso más sonado y más grave fue en 2006, el caso de Atenco.
Der Bundesstaat Mexiko ist einer der repräsentativsten und bevölkerungsreichsten Staaten des Landes und umschließt die Hauptstadt Mexiko-Stadt. Der Fall Atenco datiert aus dem Jahre 2006. Die PRI-Landesregierung wollte hier den neuen Großflughafen von Mexiko bauen und dafür wollten sie die Bauern enteignen. Die haben sich dagegen gewehrt. Es gab Demonstrationen und anstatt zu verhandeln, hat der damalige Gouverneur Peña Nieto die Polizei geschickt. Es gab mehrere Vergewaltigungen und eine Unzahl von Menschenrechtsverletzungen, die auch von internationalen Organisationen belegt wurden. Peña Nieto hat an verschiedener Stelle betont, dass er die staatliche Autorität durchgesetzt habe. Er hat keine Reue für die Gewalt gezeigt, sondern gesagt, dass er jederzeit wieder so handeln würde. Es ist eine Parallele zum Massaker von Tlatelolco an Studenten durch den Präsidenten Díaz Ordaz im Jahre 1968. Die Studentenproteste richten sich daher gegen die Rückkehr der Repression der PRI und wollen auf diese Gefahr entsprechend hinweisen.
También en regresar a ese represor y en denunciarlo.
Jetzt sind in der Bewegung 132 landesweit Studenten von privaten und von staatlichen Hochschulen engagiert. Das ist ja nicht selbstverständlich in Mexiko, wo die Privatunis Oberschichtencharakter haben und Mexiko-Stadt von der Provinz aus oft argwöhnisch beäugt wird.
Lo curioso es que ha habido una conciencia de causa, ¿no? Una conciencia de causa en donde se han unido.
Medien von rechts bis links haben gefragt, wie es sein kann, dass sich Studenten privater und staatlicher Hochschulen zusammenschließen. Aber in Bezug auf Peña Nieto und die Rolle der Medien ist unsere Kritik deckungsgleich. Auch wenn die Studierenden privater und staatlicher Universitäten in der Vergangenheit nicht viel gemein hatten. Die Bestürzung darüber, wie die Medien Wahlkampf für Peña Nieto machen, ist so groß, dass die Demokratisierung der Medien nun endlich zu einer breiten Forderung geworden ist. Die PRI hat die Demonstration in der Universität Iberoamericana ja nicht reaktionslos hingenommen. Auch von Morddrohungen gegen Studenten ist die Rede. Kannst du kurz darauf eingehen?
Sí, de hecho, hasta en YouTube está circulando un video donde Peña Nieto pedía el nombre de las personas que estaban en su contra.
Ja, es gibt sogar einen auf YouTube dokumentierten Aufruf Peña Nietos, ihm die Namen aller derer zu nennen, die gegen ihn demonstriert haben. Es gab sehr massive Drohungen, vor allem gegen die engagiertesten Köpfe innerhalb des Zentralkomitees der Bewegung bis hin zu Morddrohungen. Anhänger der PRI haben Mitglieder der Bewegung mehrfach körperlich angegriffen. Auch wenn die PRI versucht, sich ein demokratisches Image zu verpassen, ist nicht zu übersehen, dass es in der Partei eine Kultur der Drohungen und der Gewalt gibt. Dagegen wehren wir uns, aber eben mit demokratischen und friedlichen
Mitteln.
Nun ist ein wesentliches Element der Bewegung die Verhinderung von Peña Nieto. Heißt das dann, dass sich die Bewegung mit den Wahlen am 1. Juli auflöst? Oder gibt es Perspektiven für die Zeit danach?
El movimiento espera seguir. Amalgamar estas propuestas y reivindicarlas en lo que sigue.
Nein, die Bewegung wird auch über den Wahltag hinaus bestehen bleiben. Wir diskutieren intensiv, Forderungen zu verschmelzen und fortzuentwickeln. Dass wir Gehör finden, unabhängig davon, wer nun Präsident oder Präsidentin wird. Die Demokratisierung der Medien als fundamentale Forderung der Bewegung wird ja auch über den Wahltag hinaus bestehen bleiben. Gibt es Kontakte zu anderen sozialen Bewegungen in Mexiko und anderswo oder seht ihr euch als vornehmlich mexikanische Studentenbewegung? Ja, wir arbeiten mit anderen Sektoren zusammen, die ebenfalls einen Wandel fordern, ohne dabei die Autonomie der studentischen Bewegung aufzugeben. Es gibt eine Annäherung mit der Occupy-Bewegung, es gibt Kontakte zur Bewegung 15M in Spanien, es gibt Solidarisierungen mit verschiedenen Bewegungen und Demonstrationen in Mexiko. Wir solidarisieren uns mit einzelnen Forderungen, doch wir lassen uns nicht vereinnahmen. Aber wir sind auch keine geschlossene Gesellschaft, sondern sind offen für neue Forderungen und dafür, dass noch mehr Menschen bei uns mitmachen.
El movimiento ecléptico cerrado, sino que está abierto a que haya más propuestas y a que se sume más gente, insisto.
In den ebenfalls von den großen mexikanischen Medienunternehmen veröffentlichten Wahlumfragen liegt seit Monaten Enrique Peña Nieto weit vorne. Sind diese Umfragen eurer Meinung nach vertrauenswürdig?
En cuestiones en las que se pueda confiar, me parece que no existen.
Nein, auch den Wahlumfragen kann man nicht trauen. Viele Institute sind sehr prinah, vor allem wenn sie im Auftrag von Televisa oder der Zeitung Milenio arbeiten. Andere Zeitungen frisieren Meinungsumfragen, damit sie als Aufhänger für die eigene Berichterstattung dienen. In den Tageszeitungen Reforma und Universal ging es für den Mitte-Links-Kandidaten López Obrador zwischenzeitlich steil nach oben. Damit lassen sich einfach Schlagzeilen texten. Meinungsumfragen in Mexiko sind also sehr trügerisch, sehr weit weg von der Realität, denn sie folgen anderen Interessen. Wenn die Medien schon die öffentliche Meinung frisieren, dann verfälschen Meinungsumfragen in Mexiko seit der angeblichen Demokratisierung die Realität noch einmal mehr. Die öffentliche Meinung wird hier jedenfalls nicht abgebildet.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.